Agenda. Schon als eine Einführung in dieses Buch, das wir im Heft geschrieben haben, über Imperialismus heute. Es wird jetzt ein bisschen länger dauern, weil es ja ziemlich umfassendes Werkchen ist und sogar der Versuch, praktisch bloß die großen Linien aufzuzeigen und ein bisschen zu zeigen, warum es darauf ankommt, es so zu sehen und nicht anders, ist schon ein ziemliches Projekt. Das Ding wird eine nicht ganz kurze Einleitung und dann drei längere Teile haben. Der erste Teil heißt: Die Benutzung anderer Staaten für die Mehrung des Reichtums der Nation und ihrer Machtquellen. Und der zweite große Teil wird heißen: Die Konkurrenz der Nationen um überlegene Gewalt, durchaus angelehnt an die Gliederung der Schrift. Und der dritte Teil steht unter der Überschrift: Der Widerspruch einer kollektiven Weltbeherrschung. Also das ist die Seite heute von Imperialismus heute. Ansonsten fange ich mal ganz akademisch an. Imperialismus, naja, das kennt man als eine Sache der Vergangenheit. Da ist es bekannt, da lässt man es gelten. Es gab ein Imperium Romanum, ein British Empire. Und der Zeitraum von so 1880 bis zum Ersten Weltkrieg heißt auch in der Sozialkunde und in der politischen Wissenschaft Ära des Imperialismus, diese Phase, in der die europäischen Großmächte sich auf dem ganzen Globus wechselseitig Kolonien abgejagt haben, was dann im Ersten Weltkrieg resultiert hat. Also das ist anerkannt Imperialismus. Heute will keiner mehr über die Außenpolitik der Bundesregierung, über die Außenpolitik der Europäischen Union so leicht Imperialismus sagen. Das Wort ist, wenn überhaupt, zu einem Schimpfwort verkommen für die außenpolitischen Aktivitäten der Staaten, die man immer nicht mag. Der Sowjetunion hat man seinerzeit Imperialismus vorgeworfen. Man kann es jetzt mal wieder auch gegenüber den Amerikanern hören, weil die Amerikaner uns ja auch in ihrem Gebaren überhaupt nicht mehr so recht sind. Aber an und für sich ist Imperialismus eine Geschichte, da denkt man an Krieg, da denkt man an Überfälle einer Staaten auf die anderen, man denkt ganz korrekt an den Beherrschungswillen zwischen Herrschaften. Beherrschungswillen zwischen politischen Mächten. Und meint, für die eigene Nation ist sowas Vorwerfbares nicht im Busch, für andere allenfalls. Man selbst ist für Frieden, für Austausch, für Völkerrecht und für Respekt zwischen den Staaten. Tatsächlich ist die Außenpolitik, auch die der Bundesregierung, überhaupt nicht so friedlich. Die Bundeswehr ist gegenwärtig an 6 Schauplätzen in der Welt auswärts aktiv. Ja, das ist Kosovo, das ist Bosnien, das ist das Horn von Afrika, das ist selbstverständlich der größere Einsatz Afghanistan, das war bis vor kurzem der Kongo, ich weiß nicht, jetzt sage ich 5. Libanon, richtig, die neueste Geschichte, vor der Küste des Libanon wird patrouilliert. Also, das ist jetzt normal, seit Ende des Kalten Krieges ist es normal, Zug um Zug, erst langsam, dann ganz schnell normal geworden für Deutschland, militärisch auf dem Globus präsent zu sein, Flagge zeigen, wie das da heißt, ist dann auch Macht ausüben mit der überlegenen Militärgewalt, die man halt an der oder jener Stelle vor Ort präsentiert. Selbst, das steht allerdings fest, verteidigt man immer nur. Dabei ist es interessant zu sehen, auch die anderen verteidigen immer nur. Man hält sich zugute, ja, wir greifen doch nicht an, wir erobern doch nicht, wir überfallen doch niemanden, wir verteidigen nur. Aber wenn man es jetzt schaut, seinerzeit die Sowjetunion und ihr Block hat sich auch nur verteidigt. Jetzt, die Taliban verteidigen auch nur ihr Heimatland gegen fremde Besatzung. Sogar Al-Qaida verteidigt den islamischen Kulturkreis gegen westliche Vorherrschaft, gegen westliche Penetration, gegen die Auflösung der Lebensformen, die durch den Kapitalismus dort einzieht oder einzuziehen drohen. Alle verteidigen sie nur. Keiner will der Täter sein, jeder will reagieren. Und wenn es die Wahrheit wäre, können sie es alle lassen. Wenn wirklich alle nur reagieren würden und keiner Täter wäre, ja, dann bräuchten sie auch nicht zu reagieren. Also das verrät schon was. So einfach ist es nicht mit dem Verteidigen. Aber das Rätsel ist andererseits so riesig auch nicht, wenn man einen Augenblick lang dran denkt, was wird denn eigentlich verteidigt? Da merkt man, wenn dann der nunmehr verflossene Verteidigungsminister, jetzige SPD-Fraktionschef Struck sagt, Deutschlands Sicherheit wird am Hindukusch verteidigt, dann merkt man schon, die haben einen sehr ausgreifenden Verteidigungsbegriff, wenn man mal so politologisch daherreden will. Das kann man natürlich als Ideologie nehmen und sagen, die sagen zu jedem Scheiß Verteidigung, wo es das Gegenteil ist. Man kann die Sache aber auch andersrum nehmen und es mal ernst nehmen und sagen, na gut, sie verteidigen, aber was verteidigen sie denn? So was Bescheidenes wie die Landesgrenzen, bloß im alleräußersten Notfall. Nur wenn praktisch gar nichts anders mehr geht, verteidigt man die Landesgrenzen. Ansonsten verteidigt man Rechte, die ein Staat gegen den anderen hat. Man verteidigt jetzt zum Beispiel die internationale Ordnung gegen sogenannte Quertreiber. Man verteidigt den Frieden gegen die Taliban. Jede Partei verteidigt nicht einfach ihr Gelände. Das zur Not auch und in letzter Instanz immer auch das Gelände. Aber erstmal verteidigt jede Partei Ansprüche, die sie für ihr gutes Recht hält, gegen andere. Wenn man also nochmal das so nimmt, wenn sie bloß in Ruhe gelassen werden wollten, dann gäbe es das ganze Verhältnis gar nicht. Dann könnten sie sich von der Außenwelt abwenden und basta. Dass sie in Konflikte geraten, kommt davon, was sie voneinander wollen. Also erstmal kommt es davon, dass sie voneinander immer zu was wollen. Und zweitens, was sie voneinander wollen. Darin ist dann also zu suchen, warum das zwischenstaatliche Verhältnis immer wieder in offene Gewalt eklatiert. Und ich sage das jetzt immer wieder eklatiert, weil meine These soll sein, insgesamt auf Gewalt und sonst auf gar nichts beruht. Jetzt gibt es ja Leute, die Ursachen für die Gewalttätigkeit der Außenpolitik wissen oder zu wissen meinen und die angeben, die ihrem Staat schon auch mal was Schlechtes nachsagen. Gerade auf der Linken gibt es welche, die sagen, sie wissen ökonomische Gründe für den Imperialismus, sie wissen ökonomische Gründe für Krieg. Und da muss man aber sehr aufpassen. So sehr man den Satz unterschreiben kann für sich, so sehr wird die Durchführung der Behauptung in sehr vielen Fällen, eigentlich in den allermeisten, gerät die Durchführung der Behauptung zur Zurücknahme. Dahin, dass man erläutert kriegt, was denn nun der Zusammenhang von internationalem Geschäft und Gewalt, von Weltmarkt und Weltmacht ist. Dazu kommt es in der Regel nicht, denn die Ursachen, die angegeben werden, fassen das Ökonomische so verkehrt, dass es den Zusammenhang von Ökonomie und Gewalt überhaupt nicht gescheit erläutert, sondern, wie ich sage, zurücknimmt. Fangen wir mal an mit der Kritik, na sagen wir, wie sie häufig am Irakkrieg zu hören war. Präsident Bush wurde da gesagt, der macht das, weil er für die amerikanischen Großkonzerne, für die amerikanischen Ölkonzerne im Nähern, sich das Öl der Irakis krallen will. Halliburton ist dann genannt worden, diese Firma, die Erdölausrüstungen verkauft. Und die, den Umstand, dass Bush und seine Familie eben mit diesen Firmen verschwistert und verschwägert sind und dass sie da selber Geld drin stecken haben und so Zeug. Was ist die Botschaft? Die Botschaft ist, ein linker Kritiker findet ein Privatinteresse einer Unternehmergruppe, vielleicht gar eines Unternehmens, und sagt, dafür macht der Bush den Krieg. Jetzt ist es schon als Erklärung ganz unglaubwürdig. Wieso soll eine bestimmte Unternehmergruppe in den USA das Nationalinteresse so bestimmen können, dass der Präsident einen Krieg für die macht, während mindestens drei Viertel aller Branchen in Amerika natürlich den Krieg für eine Behinderung ihrer Geschäfte halten. Da werden ja vor dem Krieg schon Embargos verordnet, dann darf nichts verkauft werden, dann darf nichts investiert werden, dann wird im Krieg werden Anlagen zerstört, die auch Amerikanern gehört haben. Da werden Geschäfte behindert. Wenn also Amerika einen Krieg führt, dann ist die Höhe der Erklärung, muss dann schon heißen, wieso ist es ein Nationalinteresse, ein Interesse dieses gesamten Gemeinwesens, einen anderen Staat kurz und klein zu haben. Und da ist das Deuten auf ein Privatinteresse, das davon vielleicht profitiert. Ja, andere deuten auf die Waffenindustrie, auf die Rüstungsindustrie und sagen, die profitieren davon, dann werden die Kanonen verschossen, dann müssen wieder neue her. Ein Privatinteresse ist überhaupt untauglich, das zu erläutern, des Verhältnisses. Wir brauchen schon ein Nationalinteresse, ein Interesse dieses gesamten kapitalistischen Staates, nicht einer Kapitalfraktion, weil sich sofort die Frage stellt, warum sollten die ausgerechnet mit ihrem Interesse Geltung erlangen und alle anderen den Schaden davon tragen. Die zweite Fassung, die da halt drinsteckt, manchmal auch ausdrücklich gemacht wird. Bush will das Öl wegnehmen, rauben. Imperialismus ist, wenn man nicht tauscht, sondern wegnimmt. Oder wenn man, nehmen wir die dritte Weltkritik, wenn man einen ungleichen Tausch betätigt. Das trennt in anderer Weise, das trennt nämlich die angeklagte Untat von den Prinzipien der heutigen Welt. Man traut seiner Regierung schon was Schlechtes zu. Aber das, was man ihr zutraut, passt überhaupt nicht zu dem Laden, in dem die regiert. So ist es nicht. Sogar Bush, wenn er sich in Irak eine amerikafreundliche Regierung hinsetzt, sogar der wird er hinterher das Öl abkaufen, und zwar zu Weltmarktpreisen. Der raubt das Öl nicht einfach. Das hat es vielleicht gegeben, wie die Spanier das Gold der Inkas geholt haben. Das hat es vielleicht gegeben, wie die Briten am Anfang des 19. Jahrhunderts angefangen haben, Öl aus dem saudischen und aus dem iranischen Boden zu pumpen. Da mag das sein, aber heute ist der Weltmarkt so, dass immer bezahlt wird, wenn abgeholt wird. Was bezahlt wird, wenn gekauft wird, versteht sich ja. Wieder andere verdächtigen die Regierung dann, wenn sie Krieg macht, die amerikanische jetzt zum Beispiel, des Neokolonialismus. Sie wolle diese Länder aneignen, wie im Kolonialismus. Auch da muss man sagen, man traut der Regierung Schlechtes zu, aber wenn man das Schlechte zu bestimmen versucht, dann greift man zur Geschichte, zu Verhältnissen, wie es heute gar nicht mehr existieren. Ja, es gab schon mal einen Kolonialismus, aber Bush will keine Kolonien gründen. Das ist nicht denen ihr Anliegen. Es geht heute um andere Verhältnisse. Und die Schuldzuweisungen, die auf die Weise zustande kommen, die Schuldzuweisungen haben den Mangel, dass sie, wo sie den Zusammenhang von Geschäft und Gewalt erklären sollten, einmal auf Geschäft deuten und gerade den Bezug zur Staatsgewalt nicht herkriegen. Und das andere Mal auf Praktiken deuten, die imperialistisch und verwerflich sein mögen, aber nicht mehr existent. Die umgekehrte Fehlleistung kriegt man von der politischen Wissenschaft an der Uni geboten. Die macht es ziemlich spiegelbildlich. Die sagt, ja, ja, die Staaten haben ökonomische Interessen, das wissen wir schon. Aber weil das mit Tausch geht, ist es doch ein Geben und Nehmen und im Prinzip konsensfähig. Weil Ökonomie ein Kaufen ist und jeder kriegt, was er gibt und gibt, was er kriegt, ist doch an der Stelle ein unüberwindlicher Antagonismus überhaupt nicht zu sehen. Und andererseits wissen die Politologen natürlich, Kriege gibt es immer wieder und es führen sie zurück auf ein nicht weiter erklärtes, in die Menschennatur verlegtes Machtstreben von Staaten. Die sind halt so. Und nach der Seite wird die Erklärung, warum das so ist, verweigert, indem man es in die Menschen- oder Staatennatur verlegt und sagt, es gibt nun mal ein Machtstreben von Staaten. Auf den Zusammenhang der Interessen, die die Staaten aneinander haben und der Gewalt, die dafür offensichtlich immer wieder nötig ist. Auf den Zusammenhang wäre es gerade angekommen. So, und um diesen Zusammenhang zu erläutern, da will ich jetzt mal ein bisschen was erzählen und nochmal daran erinnern. Wenn man sagt Imperialismus heute, dann muss man die Gewalttätigkeit der Staaten erklären auf Basis dessen, dass es ein Verkehr von lauter souveränen Staaten ist. Also nicht wie im römischen Empire tributpflichtige Vasallen. Dass es ein Verkehr von selbstständigen Staaten ist und man muss es erklären auf der Basis dessen, dass nicht geraubt, sondern getauscht wird. Man muss es erklären auf der Basis dessen, was bei uns heute für korrekt gilt. Nicht auf Basis dessen, was bei uns heute sowieso für verurteilt gilt, weil das gar nicht mehr die Prinzipien sind, die heute herrschen. Also fangen wir mal an und da wird man sehen, das fängt alles ganz harmlos an oder jedenfalls auf den ersten Blick erscheint es ganz harmlos. Und dennoch steckt in den einfachen Benutzungsverhältnissen zwischen Staaten schon alles drin. Also Teil 1, die Benutzung anderer Staaten für die Mehrung des Reichtums der Nation und ihrer Machtgrundlagen. Mal die Frage, warum sind die Staaten nicht überhaupt selbst genügsam und bleiben bei sich daheim? Warum? Weil sie eine politische Herrschaft sind, die auch bei sich daheim schon nicht regieren, damit die Menschen machen, was ihnen Freude macht. Dazu bräuchte es keine Staatsgewalt. Sondern weil sie eine politische Herrschaft sind, die auch daheim schon keinen höheren Zweck wissen als ihre Basis, zu einer produktiven Grundlage für sich selber zu entwickeln. Ein Staat herrscht über sein Volk und er herrscht gut und in seinem Sinn erfolgreich, wenn er es das Volk zur Arbeit bringt. Und wenn er das Volk zum Produzieren bringt und wenn damit seine eigene Machtgrundlage wächst. Da hat jeder Staat, jeder moderne Staat, und das haben sie über die Jahrhunderte lernen müssen, da hat jeder moderne Staat im Kapitalismus eine erstmal für diesen Zweck sehr gute Machtgrundlage. Denn er hat eine Wirtschaft, bei der muss er nicht immer zu befehlen, produziert mal 100 Kilo Weizen, produziert mal 1000 Kanonen, sondern er hat eine Wirtschaft, in der er den Zweck, immer mehr Reichtum produzieren, in der Gesellschaft schon verankert hat. Die Wirtschaft will und muss von sich aus dauernd wachsen. Er hat eine von sich selber her stets wachsende Reichtums- und darin Machtgrundlage in einer kapitalistischen Produktionsweise. Und deren Wachstum will die Regierung auch und es fördert sie und ganze Abteilungen der Politik heißen Wirtschaftspolitik und Wachstumspolitik und da geht es um nichts anderes als die Produktion von kapitalistischem Reichtum immer mehr zu erweitern. Im Zuge dieses Strebens gibt es jetzt eine Entdeckung. Und das ist die Wendung nach außen, die moderne Wendung nach außen. Es ist die Entdeckung, dass es gerade die Macht selber ist, die das Eigentum schützt, die die Eigentümer ermächtigt, die Arbeit anderer zu kaufen, in Bewegung zu setzen, auszubeuten. Das ist gerade die Macht, die dieses Kapital zum Blühen bringt, ist, die sein Wachstum zugleich beschränkt. Durch die beschränkte Reichweite der staatlichen Macht selbst. Das Kapital wächst und es will wachsen und es soll wachsen und es will mehr Rohstoffe verarbeiten und es will mehr Kunden finden, an die es verkauft und es will mehr Arbeitskräfte in Bewegung setzen. Und alles das passiert auch dauernd, aber es stößt an die Landesgrenzen. Mehr Rohstoffe gäbe es, aber jenseits der Landesgrenzen. Mehr Kunden könnte man finden, aber als man daheim schon hat, jenseits der Landesgrenzen. Mehr Arbeit könnte man in Bewegung setzen, auswärts. Der Staat entdeckt, dass er selbst mit der beschränkten Reichweite seiner Macht die Grenze des Wachstums ist. Und da heißt der Beschluss, mit den Worten unseres verflossenen Außenministers Genscher, man muss den Grenzen das Trennende nehmen. Ja, schöner dialektischer Satz. Man muss mit anderen politischen Hoheiten übereinkommen, dass die Geschäftsleute über die Grenzen hinweggehen dürfen. Damit dient der Staat dem Expansionsbedürfnis der Unternehmen und damit dient der Staat zugleich sich, denn das Wachstum der Wirtschaft ist seine materielle Existenzgrundlage. Das ist wichtig, die Eröffnung des internationalen Geschäftsverkehrs ist Tat von Staaten und von niemand anderem. Ich sage das jetzt deswegen, weil wenn man an Attac und an die Globalisierungskritiker denkt, dann kriegt man da gesagt, die Staaten hätten sich aus der Gestaltung der Wirtschaft schon gleich aus der politischen Gestaltung der transnationalen Wirtschaft zurückgezogen. Die würden deregulieren, die würden nicht bestimmen, wie das, was die Kapitalisten im Land und was die Kapitalisten über die Landesgrenzen hinweg tun dürfen. Sie sehen eine Abwesenheit von Regulierung, wo im internationalen Geschäftsverkehr überhaupt nichts anderes gilt als der Staat. Kein Unternehmer kann auswärts einkaufen, verkaufen oder sonst was tun. Einen Kredit geben oder nehmen. Keiner kann das, ohne dass zwei politische Hoheiten übereingekommen sind, dass das passieren soll. Nur wenn ein Vertrag existiert, ja, eure Eigentümer dürfen bei uns und auch bei uns ist deren Eigentum geschützt, auch wir anerkennen, was dem gehört, gehört ihm. Wir erlauben ihm, dass er bei uns Geld ausgibt, dass er bei uns Geld einnimmt und wieder wegträgt. Alles das ist politische Tat. Dafür, dass diese Erweiterung des Spielfelds der eigenen Unternehmen zustande kommt, werden sich Staaten einigen. Deswegen ist heute die Eroberung anderen Territoriums nicht mehr die Regel. Nicht, dass es ganz ausgestorben ist, es kommt schon noch vor, aber es ist nicht die Regel. Die Regel ist was anderes. Die Regel ist die bedingte Anerkennung der anderen Hoheit. Bedingte Anerkennung der anderen Hoheit heißt, ich respektiere dich. Ich lasse gelten, dass auf deinem Territorium nur das passiert, was du erlaubst. Ich kümmere mich also um Genehmigungen bei dir und mach nicht Geschäfte mit deinen Privatleuten hinter deinem Rücken. Oder beute Kohlengruben ohne deine Genehmigung auf deinem Gelände aus. Das nicht. Es findet Anerkennung der anderen Hoheit statt, aber bedingt nämlich, anerkannt wird die andere Hoheit nur weil und nur damit sie sich dafür hergibt, erweiterte Reichtumsquelle des einen Staats zu sein. Da hat die Anerkennung dann schnell ihre Grenze. Deswegen ist die erste und grundsätzlichste Feindschaft, die moderne Staaten gegen andere hegen, die, wenn ein anderer Staat sagt, nein, kapitalistischen Warenaustausch lasse ich bei mir nicht zu. Das ist die grundsätzlichste Feindschaft, weil der andere Staat, der verdient die Anerkennung nicht. Er ist nämlich nicht bereit, sich als Reichtumsquelle des einen herzugeben. Das war die große, ein halbes Jahrhundert währende Konfrontation zwischen dem kapitalistischen Westen und der Sowjetunion und ihrem Block. Die sind Feind gewesen, weil sie sich dieser Indienstnahme verweigert haben. Es ist jetzt damit auch was Interessantes erreicht, nämlich es findet eine bedingte Anerkennung der anderen statt, aber nur, weil man die andere Seite für sich ausnutzen will. Das ist ein interessanter Punkt. Beide Handelspartner, beide Partnernationen kommen überein, dass sie miteinander können, aber nur, weil jeder unbedingter Egoist gegen den anderen ist. Weil sie eigentlich ein ausschließendes Interesse gegen den anderen verfolgen. Jeder sagt, nur für meinen Nutzen lasse ich mich austauschen mit dir ein. Und der andere lässt sich darauf ein, weil er genauso kalkuliert, nur in die entgegengesetzte Richtung. Und das ist auch gar kein solches übermäßiges Geheimnis. Dass Staaten unbedingte Egoisten sind, ist durchaus der Welt geläufig. Man denkt sich so, naja, jeder will bloß seinen Vorteil und das ist ja wohl auch klar. Aber das macht ja auch gar nichts, denn auf die Weise kommt der Vorteil beider zustande. So ist es aber nicht. Die Gegensätzlichkeit des Instrumentalisierungswillens, die Gegensätzlichkeit der Absicht, ich mache dich zur Quelle meiner Bereicherung. Die Gegensätzlichkeit, die wirkt schon in den Geschäftsverkehr hinein, der dann stattfindet. Und die Gegensätzlichkeit der Ansprüche aneinander ist nicht dadurch aufgehoben, dass sie von beiden Seiten gestellt wird. Wie das ausschaut, da komme ich jetzt dazu. Also, was passiert? Das ist jetzt der zweite Unterpunkt, der heißt die Konkurrenz der Nationen um Kapitalwachstum, Standortkonkurrenz. Der erste Unterpunkt hat sich bloß damit befasst, was wollen denn Staaten immer von anderen? Warum lassen sie sich überhaupt auf internationalen Geschäftsverkehr ein? Warum richten sie den ein? Zweitens, die Konkurrenz der Nationen um Kapitalwachstum. Also, wenn nun die Regierungen sich darauf verständigt haben, es soll Austausch sein. Unternehmer dürfen einkaufen, verkaufen, investieren etc. im anderen Land. Was passiert dann? Na, die Unternehmer schauen halt, ob es sich lohnt und machen es je nachdem, was sie sich davon versprechen. Es ist ja was Interessantes passiert. Es ist einerseits der Markt ausgedehnt worden für sie. Andererseits sind jetzt ja auch doppelt so viele Spieler auf dem Spielfeld. Ja, stellen wir uns im Wesentlichen mal zwei halbwegs gleich große Nationen vor. Jede sagt, mein Markt ist mir zu klein. Der Markt zum Einkaufen, zum Verkaufen, völlig wurscht. Jede sagt, mein Markt ist mir zu klein, ich öffne die Grenzen, damit meine Kapitalisten größere Märkte haben. So, jetzt, dann ist der Markt doppelt so groß, aber es sind auch doppelt so viele Kapitalisten auf der Masse. An und für sich ist die Verkaufbarkeit der Ware nicht größer geworden. An und für sich ist die Verfügbarkeit von Rohstoffen nicht größer geworden und so weiter und so weiter. Kann ja auch gar nicht sein. Dennoch, das Spielfeld ist größer geworden und das kann nutzen, wer es nutzen kann. Die Firma, die eine konkurrenzfähige Ware auf den Markt bringt, und damit es gleich mal gesagt ist, und was heißt es eigentlich? Na, die die Ausbeutung besser hinkriegt, die eigene Mannschaft zu lohnenderer kapitalistischer Arbeit hinbringt, als es andere tun. Die Firma kann ihren Markt ausweiten. Nicht, weil der Markt überhaupt größer geworden ist, sondern auf Kosten anderer Anbieter, die das nicht können. Wer zahlen kann, kann das Öl, die Kohle, das Eisenerz kaufen. Er kauft es halt dem weg, der es bisher gekauft hat. Und so weiter und so weiter. Was findet statt, wenn zwei Staaten die Grenzen öffnen? Es findet eine Riesenauslese statt unter den Geschäften. Die einen können den größeren Markt nutzen und sich auf Kosten anderer durchsetzen, die anderen können das nicht und gehen unter. Die Kapitalisten, die wachsen können, werden dadurch größere Kapitale, setzen mehr um, benutzen vielleicht mehr Arbeitskräfte, stiften dadurch vielleicht sogar im Ergebnis größere Märkte. Dadurch, dass sie kleinere, nicht akkumulationsfähige Geschäfte kaputt gemacht haben. Wie der Produktivitätsvergleich für zwei miteinander handelnde Nationen ausgeht, ist zunächst mal ganz offen. Wenn es tatsächlich so ist, dass beide Seiten Branchen haben, in denen sie konkurrenzfähige Ware herstellen, und beide Seiten Branchen haben, in denen sie es nicht können und keinen Wert drauf legen, es zu können, kann es sich ergänzen, da können tatsächlich auf dieser Ebene noch beide Nationen wachsen, also die Nationalökonomien beider Nationen wachsen durch die Öffnung der Märkte. Das ist ja das große Erfolgsrezept der Europäischen Union gewesen. Das geht schon, um es nochmal daran zu erinnern, es geht nur durchs Vernichten von Akkumulationsunfähigen. Aber die dann gewinnen, sind akkumulationsfähig, die weiten ihr Geschäft aus und der Markt ist nicht eine ein für alle Mal gegebene Größe, der Markt, der sich benutzen lässt, sondern der Markt ist selber das Produkt der Kapitale. Wenn größere Kapitale mit größerem Umschlag, mit größerem Bedarf an Arbeitskräften, einschließlich dann mit größerer Lohnzahlung auf der Matte sind, dann ist auch das, was man verkaufen kann, mehr geworden. Also auf dieser Ebene können noch beide Nationen Wachstum erzielen durch diesen forcierten Selektionsprozess, in dem sie erweiterte Konkurrenz zulassen. Können erzielen, müssen keineswegs. Es kann genauso gut sein, dass die eine Nation in den meisten Branchen relativ unterliegt, dass deren Kapitalisten kaputt gehen und die Kapitalisten des anderen Landes den eigenen nationalen Markt auch noch mit abräumen. Übrigens, auf die Seite hat ja die Geschichte der Europäischen Union immer schwer mitgehabt. Also wie Griechenland in die Europäische Union gekommen ist, da ist erstmal alles, was es an griechischer Industrie gegeben hat, abgeräumt worden. Dann später sind dann gerade die Kapitale aus den Zentren, Siemens und so weiter, Autofirmen, sind dann hingegangen und haben das griechische Proletariat als verlängerte Werkbank benutzt. Aber erstmal ist die Elektroindustrie zum Beispiel in Griechenland kaputt gegangen durch die EU. Wenn sich das nicht ganz gleichgewichtig entwickelt, dann entsteht an der Stelle schon der Unterschied zwischen dem Land, das das andere zu benutzen vermag, zwecks Förderung des eigenen Kapitalwachstums, und dem Land, das das Benutzte wird, zu seinem eigenen Schaden. Ganz eindeutig wird die Gegensätzlichkeit der Benutzung, wenn es ans Abrechnen geht, das ist der nächste Unterpunkt unter Konkurrenz der Nationen um Kapitalwachstum, der nächste Unterpunkt heißt Konkurrenz der Nationen ums Geld. Es ist wichtig zu sehen, dass die von mir eingangs hingemalte Geschichte mit 1000 ist doch eine schöne Sache, jeder kriegt, was er will und gibt genauso viel her, wie er kriegt. Dass diese Geschichte im internationalen Handel nicht die Sache ist, um die es geht. Nationen rechnen den internationalen Handel ab. Und da steht keine auf dem Standpunkt, wir haben doch sowieso so viel gekriegt, wie wir gegeben haben. Wenn Tausch, Kauf und Verkauf stattfindet, haben doch alle ein Äquivalent bekommen. Dem Standpunkt steht keiner. Es fällt auch vielleicht auf, es gibt einen Exportweltmeister, Deutschland. Der gibt immer damit an, dass er es ist. Es gibt keinen Importweltmeister. Es ist wichtig. Es zählt offensichtlich nicht zum Erfolg im internationalen Handel, wenn man es hingekriegt hat, unglaublich zu importieren. Mehr noch, die Nation, die sich aus der ganzen Welt mit nützlichen Dingen hat versorgen lassen, Autos, Werkzeugmaschinen, Eisenbahnen, was auch immer, die Nation ist am Schluss arm. Die Nation, die immer zu Zeug weggeschafft hat aus dem Land, die Nation, die Autos produziert und ins Ausland schafft, die Maschinen produziert und ins Ausland schafft, die immer zu das Ausland mit Gebrauchswerten versorgt, die Nation ist am Schluss reich. Da merkt man, im internationalen Geschäftsverkehr geht es in der Hinsicht wie im inländischen auch. Es geht nicht um den Gebrauchswert, sondern es geht um die Wertgestalt des Reichtums. Es geht ums Geld. Der Gebrauchswert, die nützlichen Dinge sind das Mittel, um diese materialisierte Verfügungsmacht über Reichtum und Arbeit anderer Leute und anderer Länder in die Finger zu kriegen. Es geht um diese Verfügungsmacht, um die Akkumulation dieser materialisierten Verfügungsmacht. Es geht nicht um den Gebrauchswert, der ist das Mittel dafür, aber nicht der Zweck. Nach der Seite hin ist schon klar, der internationale Austausch führt immer dazu, dass die eine Nation Geld mehr exportiert hat als die andere, und das heißt im Ergebnis ein Recht auf Reichtumstransfer von der anderen Nation erworben hat. Und die andere umgekehrt eine Zahlungspflicht. Das macht alles nicht viel aus, wenn das in einem Jahr so ist und im nächsten Jahr umgekehrt und sich das auf die Dauer ausgleicht. Wird es aber einseitig, und dann ist es schon wieder ein Zeichen für, die eine Nation ist beim Ausbeuten ihrer Mannschaft nicht so erfolgreich wie die andere. Wird es einseitig, endet der internationale Handel in der Zahlungsunfähigkeit der einen Seite und darin, dass sich das Geld der Welt bei den anderen gesammelt hat. Da haben wir jetzt schon eine Fassung von Ruin, der da produziert wird. Die können nichts mehr kaufen. Und wenn man in die Welt schaut, ein Drittel der Nationen sind hoffnungslos verschuldete Schuldnerländer, die sind solche. Aber der internationale Handel ist ja nicht das letzte Wort. Es ist geradezu so, dass es die ruinösen Ergebnisse des internationalen Handels sind, die ein neues Geschäftsmodell stimulieren. Nämlich, wenn die Konkurrenznation, wenn man sie durch den Handel quasi geschäftsunfähig gemacht hat, wenn die Kapitalisten dort und die Firmen, die konkurriert haben, von dort aus dem Markt geworden sind, ja, dann bietet sich das Land ja als Anlageplatz fürs eigene Kapital richtig an. Unternehmer, die ihre Konkurrenten im fremden Land fertig gemacht haben und den Markt dort bedienen jetzt, entdecken, ja, dann schaffen wir doch gleich Kapital dorthin und produzieren für den dortigen Markt, vielleicht dann später auch für den ganzen Weltmarkt, einfach vor Ort. Benutzen Fremde die Arbeit im fremden Land, die Produktionsbedingungen, die Infrastruktur, was es gibt im fremden Land, um unser Geschäft zu vergrößern. Das ist ein interessanter Punkt, denn erstens wird es eigentlich vom Zielland nicht ungern gesehen. Ich muss vielleicht noch daran erinnern, das findet nicht nur statt zwischen den erfolgreichen Ländern und den Ländern, die die erfolgreichen fertig gemacht haben, sondern es findet auch statt zwischen den Großen untereinander. Also deutsche Firmen investieren in USA, US-Firmen investieren hier. Das findet zwischen den Großen immerzu laufend statt. Aber mit den Niederlagenationen, da ist der Strom eine einseitige Geschichte. Da strömt das Kapital aus den Erfolgsländern in die fertiggemachten Reviere und dann werden die fertiggemachten Reviere als Mittel des Wachstums des Kapitals dieser Zentren weiter benutzt. Die Zielländer, meistens kapitalarm und bedürftig an Reichtumsquellen, sehen es nicht ungern, wenn bei ihnen fremde Unternehmer kommen, Arbeit beschäftigen, Löhne zahlen, Steuern zahlen und auf die Weise eine inländische Zirkulation in Gang setzen. Und die Herkunftsländer sehen es in aller Regel auch gern, weil es erstmal überhaupt die Ausweitung des Geschäfts ihrer Firmen ist, und sie darauf spekulieren, dass die Ausweitung des Geschäfts ihrer nationalen Champions, wie man jetzt sagt, der Nation irgendwie immer wieder zugutekommt. Das kann sein in der Form, dass die wichtigsten Teile der Technologie dann doch im Heimatland hergestellt werden. Sagen wir wie beim Transrapid in China. Die wirklich Hightech-Sachen bleiben doch hier. Na, dann ist es eine Ausweitung der Hightech-Produktion für Deutschland. Teile werden gebraucht. Forschung und Entwicklung im Heimatland findet statt und wird ausgedehnt auf einen größeren Umschlag an Endprodukten. Lohnt sich mehr. Heimische Banken werden benutzt von den heimischen Firmen, um die Expansion ihres Geschäfts zu finanzieren. Findet mehr Geschäft im Bankensektor statt, findet mehr Zinszahlung statt. Alles eine Sache, die der Staat haben will, bis dahin, dass ein Global Player der Nation natürlich die heimische Börse attraktiv macht, auch da die Umsätze fördert und die Produktion, die Kreation von fiktivem Kapital vergrößert. Alles das ist gern gesehen. Ob es nun immer eintritt oder nicht, ist schon wurscht, in der Regel tritt es ja auch ein. Eines aber tritt auf jeden Fall für die erfolgreichen Kapitalexportnationen ein. Und das ist die Wirkung auf ihr Geld. Damit bin ich bei einem neuen Punkt. Der letzte Punkt war Konkurrenz ums Geld der Welt. Und da denken wir und tun so, als Geld ist Geld. Die konkurrieren halt ums Geld und die Welt hat, es gibt ein Geld der Welt. Haben wir uns jetzt nicht mit befasst. Befassen wir uns damit. Das Geld der Welt gibt es ja gar nicht. Es gibt ja lauter nationale Währungen. Der vorherige Abschnitt hat sich befasst mit der quantitativen Seite. Am Schluss hat einer das ganze Geld und der andere gar nichts mehr. Die Menge war es da. Jetzt geht es um die Qualität des Geldes. Und da muss ich ein bisschen ausholen, denn das moderne Geld ist eine vertrackte Geschichte. Es ist nämlich selber so eine Schnittstelle von Staatsmacht und Geschäft. Einerseits ist das moderne Geld, wie Geld immer, vom Staat getrennt. Geld ist die Privatmacht des Eigentums. Geld ist diese als Ding materialisierte Verfügungsmacht über die Produkte anderer und über die Arbeit anderer. Und damit ist Geld gesellschaftliche Kommandomacht. Kommandomacht, die man in der Hosentasche herumtragen kann. Das ist Geld einerseits. Privatmacht des Eigentums. Andererseits ist das moderne Geld, jeder weiß es, eine Kreation der Staatsbank. Ein Druckerzeugnis. Diese gesellschaftliche Macht, mit der man sich alles aneignen kann, was man will, wenn man nur genug davon hat. Mit der man sich alles dienstbar machen kann, wenn man will, wenn man nur genug davon hat. Diese gesellschaftliche Macht ist auf der anderen Seite ein Produkt der Bundesdruckerei. Wo hat dieser Zettel seine Macht her? Zunächst einmal nur davon, dass die Regierung sagt, dieses Geld ist im Lande das gültige Zahlungsmittel, das muss genommen werden. Jeder, der eine vermögensartige Forderung gegen einen anderen hat, muss sich durch diese Zettel befriedigen lassen. Das schließt ein, es ist nicht erlaubt, in Deutschland oder inzwischen im Euroraum zu sagen, eine Geldforderung an dich hätte ich schon, aber mit diesen Zetteln brauchst du mir nicht zu kommen. Ja, das ist nicht erlaubt. Da kann einer die Staatsmacht anrufen und erzwingen, dass der Zettel genommen werden muss. Was kann der Staat also? Er kann einen Zettel mit seiner Autorität ausstatten, soweit seine Macht reicht. Er muss genommen werden, dazu reicht seine Macht. Wie viel man dafür kriegt, wie viel Zugriffsmacht der Zettel aber repräsentiert, das kann die Staatsmacht nicht verordnen. Da hält sie sich viel mehr Wirtschaftsforschungsinstitutionen, die dann jedes Jahr nachrechnen, wie viel es wieder weniger wert geworden ist. Also einen Zettel verordnen, einen Zettel mit der Macht ausstatten, das ist Geld, das geht. Aber wie viel das Geld wert ist, wie viel man drum kriegt, das kann der Staat nicht verordnen. Das will er auch nicht verordnen in einer freien Wirtschaft. Damit ist jetzt aber erstmal ein Riesenhandelshemmnis in der Welt. Das Geld, das universelle Mittel, mit dem man Zugriff übt, das universelle Ziel alles Handels, darin soll er doch resultieren, dass man hinterher Geld verdient hat, ist national begrenzt. Gilt bloß innerhalb der Grenzen und innerhalb der Grenzen des Staates und soweit seine Macht reicht. Jenseits der Grenzen gilt ein anderer Zettel, den eine andere Hoheit herausgegeben hat. Alle historischen Entstehungsformen des modernen Zustands beiseite gelassen, kann man sagen, die Staaten haben sich dieses Handelshemmnisses angenommen und beschlossen, wir akzeptieren fremdes Druckerzeugnis, das in seinem Geltungsbereich als Geld funktioniert, auch bei uns als Geld. Wir lassen es als Geld gelten. Wir machen, so heißt der technische Ausdruck dafür, wir machen die Währungen konvertibel. Man darf in grenzenlosem Umfang die eine Währung in die andere umtauschen, wenn man das Bedürfnis danach hat. Das ist Konvertibilität. Eine Eigenschaft, die nicht immer alle Währungen gehabt haben. Solange es noch den Ostblock gegeben hat, solange es die DDR gegeben hat, da hat man einen Zwangsumtausch beim Besuchen der Verwandten in der DDR gehabt und ansonsten war das DDR-Geld nicht konvertibel. Man durfte es nicht austauschen und man wollte es auch gar nicht. Und auch die DDRler durften es nicht und wollten es nicht. Die Konvertibilität der Währungen, das ist jetzt was Interessantes, nämlich es ist auf der einen Seite die Anerkennung, wenn es bei euch als Geld funktioniert, lassen es auch wir als Geld gelten. Qualitativ ist es Geld, was ihr da gedruckt habt. Quantitativ muss sich euer Geld aber die Frage gefallen lassen, wie viel es wert ist. Und die Entscheidung darüber hat in letzter Instanz die Kapitalistenwelt selber. Ja, das machen die Organisatoren, ist der Devisenhandel. Die stellen täglich einen Wechselkurs der einen Währung die Umtauschkurs der einen in die andere fest. Die Mark ist jetzt gerade, 1,35 Dollar muss man hinlegen, damit man einen Euro kriegt. Ja, und der wechselt täglich und wird uns täglich mitgeteilt. Und da ist täglich die Kundgabe dessen, wie viel Zugriffsmacht ist denn das Geld der Nation, gemessen im Geld einer anderen Nation. Da schlägt sich jetzt, und das ist jetzt diese Seite, die ich vorhin angekündigt habe, das ist jetzt nicht mehr quantitativ, die einen haben viel Geld, die anderen haben wenig Geld, sondern erstmal haben auf der Ebene, auf der wir jetzt reden, alle bloß ihre nationalen Zettel, ihre nationalen Druckerzeugnisse, die mit der Autorität der Hoheit ausgestattet sind, im Geltungsbereich der Hoheit. Und diese Zettel tauschen sie jetzt international aus. Und in dem Kurs drückt sich dann die internationale Zugriffsmacht des nationalen Zettels aus. Und in dieser Zugriffsmacht, im Zuwachs und im Abnehmen der Zugriffsmacht, drückt sich natürlich der Erfolg der exportierenden, importierenden, handeltreibenden Nation aus. Die Nation, die immerzu attraktive Ware hervorbringt, die andere Nationen kaufen wollen, hat ein Geld, dass die anderen, die ja ihre Ware kaufen wollen, immer zu nachfragen. Sie müssen, wenn sie bei einem deutschen Produzenten was kaufen, Euro auf den Tisch legen. Jetzt sind sie Brasilianer, jetzt sind sie Chinesen, jetzt sind sie sonst was. Was müssen sie machen? Sie müssen ihr Chinesengeld nehmen und bei der Bank in einen Euro umtauschen. Sie müssen ihr Brasiliengeld nehmen und auf der Bank in einen Euro umtauschen. Und auf die Tour ergeben sich Nachfrage- und Angebotsverhältnisse der Währungen. Und die Nation, die immer viel exportiert, hat eine Währung, die viel gefragt ist, die deswegen tendenziell steigt im Wert, ihr Zugriffsmacht nimmt zu gegen anderen Reichtum und die Währung gilt als hart. Vice versa mit den erfolglosen Nationen. Ihre Währung verliert immer mehr an Zugriffsmacht, verliert immer mehr an Wert, ihr Wechselkurs sinkt. Das ist zwischen den großen und etablierten Weltgeldern, wo einmal die einen halbes Jahrzehnt draufgehen und die anderen runter und dann wieder umgekehrt. Alles das so eine grundsätzliche Geschichte. Aber wenn die Bewegung in eine Richtung geht, ist es das Ruin des Geldes einer Nation. Jetzt will ich nochmal zurück zu dem Kapitalexport. Wenn jetzt eine Nation in die andere nicht nur Ware exportiert und damit Nachfrage nach ihrem Geld schafft, sondern im nächsten Schritt ihr Geld ins Ausland schafft und sich dort vermehren lässt, dann macht sie die andere Nation zum Akkumulationsraum ihrer eigenen Druckerzeugnisse. Und die andere Nation, natürlich eine, die das braucht, kapitalarm ist, anerkennt die Zugriffsmacht des fremden Geldes, weil sie es in die Hand kriegen wollen, weil sie es brauchen können. Anerkennen die Zugriffsmacht des fremden Geldes und geben dem jetzt auf einmal eine Qualität, die es von sich aus gar nicht hat, nämlich die Qualität auch jenseits der Garantie der Staatsmacht, auch außerhalb der Landesgrenzen, aus rein ökonomischen Gründen, wirkliches Geld zu sein. Eine Nation, die das schafft, kann bei sich den Finanzsektor aufleben lassen, immer mehr Kredit und Geld kreieren und den in die Welt hinausschicken und sich an der Ausbeutung überall beteiligen und überall ihr Geld verwerten und vermehren. Das führt in manchen Ländern so weit, dass die Währung des kapitalstarken Kapitalexportlands die einheimische Währung geradezu verdrängt. Man hat es in der Zeit Jelzins, wie Jelzin Russland regiert hat, hat man davon gelesen, dass eine Dollarisierung der Russenwirtschaft entstanden ist. In ganz Lateinamerika gilt der Dollar als die eigentliche Währung, in der alle besseren Geschäfte gemacht werden, und die jeweilige Landeswährung ist in vielen Ländern, also bei Argentinien war es auch noch ausdrücklich in dem Jahrzehnt von Menem, also das liegt jetzt auch schon wieder 5 oder 8 Jahre zurück. In all den Ländern werden die eigentlichen, die großen Geschäfte in Dollar abgewickelt und die Landeswährung, die wird bloß noch benutzt, um die Arbeitskräfte, um die Löhne für die Arbeitskräfte zu bezahlen und sozusagen die kleine Zirkulation, die weniger bedeutenden Geschäfte abzuwickeln. Ergebnis. Ergebnis. Jetzt hat das internationale Geschäftsleben einschließlich des Kapitalexports eine Scheidung der Nationen hervorgebracht. In einerseits welche, für die auf einmal dieses weltwirtschaftliche Wunder aufgeht, dass nämlich Geld drucken nahezu wirklich dasselbe ist wie Geld machen. Sie können das Geld vermehren bei sich, sie können ihre Banken das Geld vermehren lassen und es rächt sich nicht durch Entwertung. Und für andere Nationen, die formell dieselbe Hoheit haben, Geld zu drucken, ist die Fähigkeit, ein Geld in Umlauf zu setzen, das für Verwertung gerade steht, das akkumuliert, das deswegen als nationale Reichtumsgrundlage auch für einen Staat taugt. Diese Fähigkeit ist abhanden gekommen. Drucken können sie es schon. Aber je mehr sie davon drucken, desto weniger ist es wert. Ja, lateinamerikanische Länder haben immer wieder jahrzehntelang diesen Zirkel durchlaufen, einen Crash gehabt, dann haben sie eine neue Währung gekriegt, dann hat es wieder neu geheißendes Geld. Dann haben die Staaten im neuen Geld sich verschuldet und im Maß der Verschuldung haben sie es entwertet. Weil es nicht gelungen ist, mehr Kapitalwachstum ja, selbsttragend sozusagen hinzukriegen im Land, als Staatsschulden, als sich Staatsschulden gebraucht haben, um das in Gang zu setzen. Jetzt scheiden sich die Staaten in die einen. Die haben jetzt wirklich nicht nur quantitativ, sondern qualitativ das Geld der Welt. Unsere Währungen sind die materialisierte Zugriffsmacht auf allen Reichtum des Globus. Wir haben Geld, wenn wir es vermehren, wird es nicht gleich entwertet. Das heißt, diese Staaten haben eine Kreditmacht, eine Verschuldungsfähigkeit, die nahezu grenzenlos ist. Die Amerikaner führen das vor, sie zahlen jeden ihrer Kriege durch eine Aufblähung ihrer Schulden. Die Japaner haben es auf eine Weise vorgeführt, die immerhin auch bemerkenswert ist. Sie haben ein komplettes Jahrzehnt des Nichtwachstums überbrückt, ohne dass die großen Banken zusammengekracht sind, ohne dass es eine Abrechnung im Kreditsystem gegeben hätte. Indem dadurch, dass sie von ihrer guten Währung immer mehr gedruckt haben. Die super billig herausgeben, das liest man ja heute noch, die haben immer noch keine Zinsen auf ihr Staatsgeld. Und das Geld hat nicht so gelitten, dass alle gesagt haben, na, das davon lassen wir die Finger, das wollen wir nicht, das ist kein Geld mehr. Also die einen Staaten haben eine geradezu grenzenlose Kapitalmacht, indem sie nämlich Kapital in die Welt setzen können. Also aus Nichts Kapital schaffen, vorfinanzieren und damit die Finanzleistungen, also die Vorleistungen erbringen, mit denen dann konkurrenzfähige Weltkonzerne auch für die nächste Periode hingestellt werden. Andere Nationen sind spiegelbildlich der finanzpolitischen Souveränität verlustig gegangen und das so vollständig, dass sie noch nicht einmal mehr für den Hausgebrauch ein Geld emittieren können, das für die einheimische Geschäftswelt das Geschäftsmedium ist, in dem die nationalen Unternehmer ihre Transaktionen abwickeln und ihren Reichtum halten. Das Letztere ist wichtig. In manchen Ländern werden die Transaktionen durchaus noch in Landeswährung abgewickelt, aber sogar die einheimischen Reichen betrachten das Geld des Landes als eine unsichere Angelegenheit. Und sobald sie ihre Transaktion fertig haben und ihren Gewinn in der Tasche haben, tauschen sie es in Dollar oder Euro oder Yen um. Also bringen sie ihr Geld in Sicherheit vor dem Schicksal des nationalen Geldes. Diese Nationen sind dazu verdammt, Akkumulationsraum fremder Finanzmacht zu sein und zu bleiben. Und es gibt eigentlich überhaupt keinen Ausweg für die. Der einzige Ausweg ist der, den China vorgemacht hat. Nämlich über Jahrzehnte hinweg dem Rest der Welt so unglaublich billige und attraktive Ware anbieten, dass man auf die Dauer wirklich mehr verdient, als man Schulden macht dabei. Als Nation. Aber derselbe Weg steht nicht jedem Land am Globus offen. Jetzt ein Rückblick. Da merkt man, der Wille, sich wechselseitig zu benutzen, mag von auf beiden Seiten vorhanden sein. Die wechselseitige Benutzung kommt keineswegs so gleichgewichtig zustande, dass am Schluss alle Seiten sagen könnten, ja, es hat sich ja gelohnt. Auf der anderen Seite lässt sich kein Staat der Welt auf den internationalen Geschäftsverkehr ein, öffnet seine Grenzen, um dann nach dem olympischen Motto zu sagen, der Bessere möge gewinnen. Nein, jeder lässt sich darauf nur ein, weil er sich an der anderen Nation stärken will. Keiner sagt, naja, die waren besser, dann haben sie sich gestärkt und wir haben verloren dran. Es gibt also jede Menge Gründe, dauernd die Konditionen des Verkehrs zu korrigieren. Und zwar nicht mal nur und vielleicht noch nicht mal vorwiegend von der Seite der Verlierer aus. Die sind nämlich gar nicht in der Lage, die Konditionen neu zu diktieren. Sondern vor allen Dingen von der Seite der Erfolgreichen aus, die sich nach Erfolg, also angesichts ihres Erfolgs ja auch dann fragen, ob sie gegenüber diesen Schwachmarken überhaupt noch so viel Rücksicht üben müssen, wie sie bisher geübt haben. Also lauter Gründe, die bedingte Anerkennung, mit der ich angefangen habe, die bedingte Anerkennung, die man nur ausspricht, weil man den anderen benutzen will, die bedingte Anerkennung zu widerrufen und den anderen Staat dazu zu bewegen, dass er sich andere Konditionen, die nämlich den eigenen Erfolg garantieren, bieten lässt. Das geht nur mit Gewalt, wenn der andere auch auf seinen Vorteil schaut. Sich also Konditionen, die ihn schlechter stellen, auf keinen Fall bieten lässt, Kunst einfach so. Also, und damit haben wir den großen Übergang in die andere Abteilung. Dieses ganze Benutzungsverhältnis bedingt die Anerkennung eines fremden Souveräns, damit er sich dienstbar macht. Liefert lauter Gründe, zum Bedürfnis, ihn zu kontrollieren, auch jenseits und gerade jenseits des ökonomischen Nutzens, den er aus dem Geschäftsverkehr zieht. Dessen politischen Willen zu kontrollieren, damit er bereit ist, zu dieser Dienstbarkeit auch dann, wenn sie ihm nichts nützt. Die Konkurrenz der Nationen um überlegene Gewalt ist jetzt das Thema. Und die darf man sich nicht so vorstellen. Das ist vielleicht ein falscher Schein, der durch den Aufbau entsteht. Darf man sich nicht so vorstellen, als ob es quasi erst ökonomisch zuging und dann, wenn man mit der Wirtschaft nicht mehr weiterkommt, zur Gewalt greift. Es ist nicht so, dass erst ein friedlicher Verkehr ist und wegen seiner Widersprüche, wegen seiner Gegensätze, gibt es dann einen Übergang zur Gewalt. Sondern es ist andersherum. Dieses Benutzungsverhältnis zwischen den Staaten hat von allem Anfang an den Kontrollwillen der anderen Macht auf beiden Seiten drin und beruht auf Gewalt. Gewalt ist nicht der Notnagel, wenn es ökonomisch nicht mehr weitergeht, sondern Gewalt ist die Produktivkraft, auf der der ökonomische Verkehr überhaupt bloß aufblüht. Staaten rüsten mitten im Frieden und ganz unabhängig davon, ob sie mit dem Gang der internationalen Wirtschaft gerade unzufrieden sind. Es hat keinen Bezug auf eine Unzufriedenheit mit dem Gang der Weltkonjunktur oder mit der Bereitschaft der anderen, einen Handelsvertrag zu unterschreiben oder Investitionsabkommen abzuschließen oder nicht abzuschließen. Die rüsten einfach immer zu. Und dabei nehmen sie Maß, gar nicht defensiv an dem, was die anderen haben, sondern Maß an ihrem Willen, die anderen zu kontrollieren. Also will man am besten immer mehr haben, als der andere hat und besseres Zeug, als der andere hat. Das Maß der Rüstung ist bei modernen Staaten eigentlich das, was sich die Nation leistet, im normalen Frieden, was sich die Nation leisten kann, ohne ihr Wirtschaft gleich zu überlasten. Deswegen ist es dann auch kein Wunder, dass die großen kapitalistischen Staaten auch die großen Militärmächte sind. Dort, wo viel Reichtum zustande kommt, wird viel in Rüstung gesteckt. Und mit dieser Bereitschaft zur Gewalt, mit dieser Fähigkeit, den anderen zu vernichten, auf dieser Fähigkeit beruht der Frieden. Sehr interessanter Punkt. Es gibt doch, es steht alles auch in unserem Artikel drin, aber wir haben es ja erzählt. Es gibt den alten Römerspruch, es gibt den alten Lateinerspruch, den man in der Schule immer gelernt hat, der heißt Si vis pacem, para bellum. Also wenn du den Frieden willst, musst du den Krieg vorbereiten, heißt der Spruch. Und er hat immer noch den falschen Ton, wie er da in Deutschland seinerzeit von den Politikern der Friedensbewegung erzählt worden ist. Damals, es ging um die Raketenrüstung der 80er Jahre gegen die Sowjetunion. Deutschland will atomar bestückte Mittelstreckenraketen aufstellen und endgültig das strategische Duell mit den Russen gewinnen. Da gab es eine Friedensbewegung, die hat gesagt, da geht doch alles kaputt im Land. Das, was verteidigt werden soll, wird doch zerstört. Und dann haben die Minister gesagt, der Verteidigungsminister, der hat dann gesagt, ja also, es ist doch nicht, dass wir Krieg wollen. Wir wollen doch Frieden. Aber wer Frieden will, muss den Krieg vorbereiten. Er tut so wie, die Kriegsvorbereitung wäre das Mittel, den Krieg nicht zu führen. Kriegsvorbereitung wäre der Ersatz für Krieg. Das aber ist nicht der Fall und kann nicht sein. Denn wenn auf die Idee der Feind kommt, dass die Kriegsvorbereitung den Krieg verhindern soll, dann nützt sie ja nichts. Wenn die Kriegsvorbereitung den Feind vom Krieg abschreckt, die eigene Fähigkeit, ich kann dich fertig machen, wenn die den vom Krieg abschrecken soll, den anderen, dann dürfen Zweifel in die Bereitschaft, das auch zu tun, nie aufkommen. Wer also wirklich meint, er kann den Frieden sichern durch Kriegsbereitschaft, der darf den Ton, er will den Frieden und nicht den Krieg, ja, nie zu ernst nehmen. Andersrum ausgedrückt, wenn der ganze Frieden auf der intakten Abschreckungsfähigkeit gegen andere beruht, darauf beruht, dass man andere so einschüchtern kann, dass sie nicht an ihre Waffen denken, dann ist der Frieden auch nicht der gute, gewaltfreie Zustand und der Krieg der Böse, sondern dann ist der Frieden ja bloß der virtuelle Krieg. Dann ist der Frieden bloß der Zustand, in dem die Militärmächte sich wechselseitig so in Schach halten, dass keiner seine Waffen im Augenblick ja, mit guter Rechnung gebrauchen kann und deswegen seine Ambitionen auch so beschränkt, dass er sich dazu, dass er so bescheiden wird, dass er vorerst auch mit dem unüberwindlichen Gegner zu leben bereit ist. Diese Gewalttätigkeit der Staaten, dieses wechselseitige sich abschrecken, ist jetzt aber auch noch missverstanden. Wenn man meint, die schrecken sich wechselseitig ab, und weil es beide tun, kommt sowas wie ein Patt raus, oder sowas wie die Gewalt, also quasi wie zwei gleiche Kräfte wirken in entgegengesetzter Wirkung, die Wirkung im Ergebnis ist null. Der Frieden besteht nicht darin, dass zwei sich abschrecken und jeder die gleiche Drohung gegen die andere Seite ausübt, und weil die gleich groß ist, wirkt keine Drohung. Und dann müssen sie doch miteinander ins Geschäft kommen. So ist es nicht. Es ist vielmehr so, dass diese Drohung die Weise ist, wie der friedliche Verkehr nicht bloß eingerichtet wird, so quasi die Grundlage des Friedens, sondern es ist die Weise, wie der Frieden gestaltet wird. Jede Macht tritt gegen die andere an mit dem Ton, weißt du, wer ich bin? Weißt du, wen du vor dir hast? Und da ist das Verhältnis von Staaten von vornherein nicht das du souverän, ich zieh den Hut, du ziehst den Hut. Wir anerkennen unsere wechselseitige Unantastbarkeit, sondern da tritt eine Macht an und sagt, ich bin eine Weltmacht und du bist bloß Guatemala. Weißt du, wen du vor dir hast? Von dir ist eine andere Konzessionsbereitschaft verlangt, als du von mir erwarten kannst. Ein friedlicher Verkehr mit dir beinhaltet das ganze Gewaltverhältnis, das ich zu dir habe. Und es geht los damit, und der ganze internationale Verkehr ist davon geprägt, und es ist wichtig, dass man sich das mal vor Augen hält, weil das sieht man immer nicht, wenn sie einfach diplomatisch rumreisen und über einen Vertrag verhandeln und die Unterschrift verzögern und so Zeug. Aber das ist die Grundlage von allem. Woran sieht man es? Man sieht es daran, dass Staaten einander gegenübertreten und Interessen haben. Aber jeder tritt an und behandelt sein Interesse als ein Recht. Was ist der Unterschied zwischen einem Interesse und einem Recht? Ein Interesse ist was, das sage ich, das habe ich, und dass du es nicht hast, weiß ich schon. Wenn man sagt, das hätte ich gern, was hättest du gern, dann kann man sagen, muss man tauschen, muss man ins Geschäft kommen. Wenn ich mein Interesse als ein vitales Interesse zum Beispiel ausführe, die Amerikaner haben das vitale Interesse der Offenhaltung der internationalen Verkehrswege. Zum Beispiel, aber auch ganz andere noch, bloß um eins zu nennen. Wenn einer mit einem vitalen Interesse kommt, dann sagt er schon, das ist ein Interesse, da bin ich nicht kompromissfähig. Dieses Interesse ist ein Recht. Und ein Recht ist was, das habe nicht bloß ich, sondern das gilt allgemein, das hast auch du zu respektieren. Wer sein Interesse dem anderen als Recht präsentiert, verlangt vom anderen die Anerkennung dieses Interesses als für ihn verbindlich. Nicht für den, der es hat, das ist ja klar, sondern für den, der es nicht hat, verbindlich. Und so treten sie gegeneinander an. Sie schützen das Recht. Sie verteidigen ihre Rechte, sie beanspruchen die Anerkennung ihrer Rechte durch andere. Und alle Diplomatie ist der Dauertest auf den Partner und Gegner, auf den anderen, der Dauertest darauf, ob er zu der Kooperation auf der Grundlage der Bedingungen, die ich haben will, bereit ist. Ob er sich also bereit ist, sich meinen Ansprüchen zu beugen. Das ist der diplomatische Verkehr. Und deswegen und insofern legt jeder Staat in den kleinsten Stoff, den die untereinander auszumachen haben, ob es ein Schüleraustausch ist oder wer die Olympiade kriegt oder ob ein Handelsvertrag, ob Zölle gesenkt werden oder was weiß ich, alles Mögliche, alles. In alles legen die Staaten immer die ganze souveräne Macht rein, die sie sind. Und als die verlangen sie anerkannt zu werden und als die sind sie beleidigt, wenn nicht rauskommt, was sie wollen. So bezieht der Staat, jeder Staat im diplomatischen Verkehr den Stoff immer auf sich als die Macht, die er ist und bringt damit immer das Gewicht seiner ganzen Macht ins Spiel bei jedem Stoff. Wie schaut es aus? Wie findet es praktisch statt? Der Test, er findet statt als ein Dauerbilanzieren der diplomatischen Zufriedenheit der Staaten miteinander. Die handeln nicht nur was aus, das tun sie dauernd, sondern nebenher, neben dem Aushandeln, geben sie immer Protokoll ab, geben sie zu Protokoll, wie zufrieden sie mit dem anderen sind. Ist gleich, wie sehr sie den anderen als einen einschätzen, der zur Kooperation zu ihren Bedingungen bereit ist oder der sich da widersetzlich zeigt. Deswegen haben die diplomatischen Beziehungen erfahren die diplomatischen Beziehungen Charakterisierungen, die sie aus dem Wetterbericht bekannt sind. Ungetrübt, heiter, problemlos, freundschaftlich gar oder aber schwierige Beziehungen bis hin zu zerrüttete Beziehungen. Und alles das ist die Aufforderung an den anderen, ändere dich, sonst bist du mir ganz und gar nicht mehr recht. Und dieses Verhältnis, wie gesagt, das habe ich vorhin schon gesagt, in dieses Verhältnis geht immer ein, was die Nation wegen ihrer Macht und ihres Gewichts meint, von anderen verlangen zu können. Deswegen kann auch zwischen einem ganz ohnmächtigen und einem sehr mächtigen Staat können gute Beziehungen herrschen. Beide Seiten sind zufrieden mit dem anderen. Ja, der Ohnmächtige hat sich gegenüber dem Mächtigen auch gar nichts anders ausgerechnet, als was der Mächtige gewährt. Gut, der kann zufrieden sein. Auch der kann unzufrieden werden, weil er sich auch mal was anderes, auch mal eine Respektierung erwartet hätte, die nicht eintritt. Dann drückt er die Unzufriedenheit aus und verlangt mit dem Ausdruck der Unzufriedenheit die Korrektur auf der anderen Seite. Und auf die Weise findet mit der Dauerbilanzierung der Beziehungen, findet die Dauerprüfung des Gegenüber statt, bist du bereit, zu meinen Konditionen zu kooperieren? Oder widersetzt du dich mutwillig? Oder willst du die Macht, die ich bin, nicht gelten lassen? Es findet die Dauerprüfung statt, ob das eigentlich ein kooperativer Zustand ist oder ob der andere als Feind einzuschätzen ist, der nicht nur mal was verkehrt macht, sondern der alles verkehrt macht, weil er die eigene Macht, weil er das eigene Recht schmälern will. Diese Prüfung findet laufend statt und die Verläufe enden halt entweder in immer neuen diplomatischen Bemühungen, wie man miteinander zurechtkommt, oder in Erklärungen, das ist ein Feind, mit dem geht es jetzt anders zu, da geht es jetzt um seine Schädigung, Schwächung, Degradierung. Dieses Letztere wiederum findet dauernd im ganz normalen Frieden statt. Jeder Staat hat über andere Staaten eine Einschätzung. Sind die auf der Seite der Guten? Partner mit denen man kann? Oder sind sie Problemschaden? Welche, wo man noch nicht weiß, ob sie Feind werden wollen? Wo man noch nicht weiß, ob man sie auf den Pfad der Kooperation zurückziehen kann? Oder nicht? Und noch andere, da weiß man, die wollen nicht gelten lassen, was wir ihnen als Bedingungen des Verkehrs diktieren, und die sind Feinde. Und im Lichte dieser Scheidung der Staaten mitten im Frieden, also mein Thema heißt ja Konkurrenz um überlegene Gewalt, mitten im Frieden findet erdauerndes Arbeiten an dem Status, den ein Staat hat, statt. Der Status heißt nicht bloß, ich bin eine Macht, sondern als die Macht, die ich bin, will ich anerkannt sein. Und was ein Staat anerkannt kriegt, das ist dann sein Status. Und mit dem Status wuchert er, mit dem Status macht er Politik. Deswegen kämpft jeder Staat dauernd um die Verbesserung seines Status. Und um die Zurückdrängung der Macht derer, die ihm im Weg sind. Im Lichte dessen findet jetzt eine totale Umdrehung statt. Die erste Hälfte des Vortrags ging um ökonomische Benutzung anderer Staaten, und bei der ökonomischen Benutzung, und weil das immer Schädigung einschließt, war Gewalt als Mittel, die Konditionen zu korrigieren, damit die Benutzung wieder klappt im Gespräch. Jetzt dreht sich's um. Jetzt wird der Geschäftsverkehr der Auseinandersetzung von souveränen Gewalten subsumiert. Staaten fördern den Geschäftsverkehr mit anderen, lassen andere Staaten was verdienen auf ihrem Markt, weil sie deren politische Ausrichtung gut finden, nämlich ihnen nützlich. Weil sie sie als treue Vasallen, als gute Kooperationspartner, als womöglich militärische Verbündete haben und schätzen. Andere Staaten, die ihnen im Weg sind, versuchen sie auf den Geschäftsgang zu schädigen. Der ganze Geschäftsverkehr, der eingerichtet ist zwischen den Staaten, wird zum Mittel der Schädigung anderer benutzt, eingesetzt. Wenn sie und andere Staaten, die nicht im eigenen Sinn kooperativ sind, dann denen werden Landerechte verweigert. Handelsembargos werden gegen sie verhängt. Überhaupt die Zulassung zur Teilhabe am Welthandel ist ja heutzutage eine Geschichte, die ist in der Hand weniger Mächte. Darfst du in die WTO rein oder nicht? Da gibt es Staaten, die quasi die verwalten die Zugehörigkeit zu dem Club. Und manchen wird es verboten. In dem Sinn findet seit 40 Jahren eine Blockade Kubas statt durch die USA. Weil dieser Staat sich der amerikanischen Aufsicht und der amerikanischen Oberhoheit entzieht und widersetzt, wird er aus dem internationalen Geschäftsverkehr, so gut es Amerika kann, ausgeschlossen. Dasselbe findet jetzt mit Iran statt. Die Schwächung anderer Staaten noch lang vor dem Krieg, dadurch, dass man ihnen die Reichtumsquellen kaputt macht oder entzieht, die im internationalen Geschäftsverkehr liegen. Und ebenso mitten im Frieden gründen und unterhalten Staaten Militärbündnisse. Militärische Organisationen, in denen ein Staat sich andere Staaten zuordnet, andere Staaten zum Mittel seiner gewalttätigen Selbstbehauptung macht, sich aber auch dafür ihnen als Schutzmacht oder als Partner anbietet, auch sich zum Mittel von deren Selbstbehauptung macht und damit eine effektivere Abschreckung gegen andere erzeugt. Die NATO, von der es ursprünglich mal geheißen hat, wir brauchen sie nur wegen der aggressiven Sowjetunion. Da ist die Sowjetunion abgetreten, dann ist die NATO lebt weiter. Man braucht sie halt doch für was anderes. Die NATO ist so ein Bündnis. Ein Bündnis, mit dem ganz große Mächte sich in der Welt aufstellen und sagen, wer kann eigentlich gegen uns? Dass die jetzt gerade am Zerfallen ist, ist ein neuer Punkt. Der kommt im allerletzten. Der Frieden in der Welt schaut deswegen im Ergebnis so aus, dass er eine Sortierung der Staaten in lauter Fronten ist. Lauter sich bedrohende, sich abschreckende Fronten. Und er hält so lang, wie die Abschreckung funktioniert. Krieg, um das nochmal im Prinzip zu sagen, findet nicht statt, wenn Amerika meint, es muss sich Öl krallen. Sondern Krieg findet statt, wenn eine Nation meint, sie muss ihren Status als anerkannte Gewalt gegen eine wirksame Bestreitung behaupten. Das kann das Kleinste sein. Ein Staat lässt sich Grenzverletzungen der Nachbarn nicht gefallen. Und es kann das Größte sein. Amerika führt manchmal Kriege bloß zu Demozwecken. Ja, Saddam Hussein zu stürzen, hat eine Seite gehabt, ja, im Nahen Osten die Kräfteverhältnisse verändern, sich selbst hinpflanzen. Aber diesen Staat zu zerstören, hat total auch die andere Seite gehabt. Aller Welt zeigen, dass das die Supermacht ist, die Staaten schaffen und Staaten zerstören kann, wie sie es nötig findet, die internationales Recht brechen und setzen kann, wie sie es nötig findet. Und allen anderen nur übrig bleibt, sich diesem Programm als Hilfsdruck zur Verfügung zu stellen oder im weltpolitischen Abseits zu landen. Also diese Seite hat der Krieg auch gehabt. In jedem Fall aber wird er geführt um den Status der Nation, um die Anerkanntheit der militärischen Erpressungsfähigkeit. Um die wird der Krieg führen. So, jetzt habe ich schon ziemlich lang geredet, jetzt will ich den dritten Abschnitt kurz machen. Ein Blick auf die heutige Welt. Ein Blick, der zum Teil eine Bestätigung sein soll des Gesagten, zum Teil ein Ausblick. Die Seite der Bestätigung. Na, vielleicht muss ich doch noch anders anfangen. Diese gewalttätige, wechselseitige Bedrohung der Nationen und der Geschäftsverkehr, die Benutzung, die Ausnutzung anderer Staaten als zusätzliche Reichtumsquelle für die eigene Nation, dass dieses antagonistische Verhältnis, dieses unversöhnliche Verhältnis, dass das den Charakter einer supranationalen Rechtsordnung, wenigstens fast einer intakten supranationalen Rechtsordnung angenommen hat. Dass es als Weltordnung, dass dieses Hauen und Stechen als Weltordnung auftritt, mit UNO, Völkerrecht, Welthandelsorganisation, Weltwährungsfonds und solchen Einrichtungen. Dafür hat es ein Subjekt und den Sieg in wenigstens zwei Weltkriegen gebraucht. Also auch nach der Seite gilt der Satz, eine historische Epoche ist charakterisiert durch den Sieg im letzten großen Krieg. Das Subjekt heißt USA und die Siege sind mindestens der im Zweiten Weltkrieg gegen die imperialistischen Rivalen Deutschland und Japan und der Sieg im Kalten Krieg gegen die Sowjetunion. Dafür, dass der Eindruck einer supranationalen Ordnung aufkommt, hat es ein Land wie Amerika gebraucht, das den Zweiten Weltkrieg ziemlich überlegen gewinnt. Nicht wie Frankreich und England, die im Krieg selber ausgeblutet, selber als Nationen kaputt gewesen sind, sich selbst ökonomisch und finanzmäßig vollkommen übernommen haben. Da waren sie auf der Seite der Sieger, aber sie waren kaputte Sieger. Nicht so viel besser dastanden als die Verlierer. Amerika dagegen. Einen Krieg, auch Amerika immer schon kunstreich auf dem Feld, am Krieg ewig lang zugeschaut. Bis die Feinde sich ausgeblutet haben gegeneinander. Und dann, wie klar war, jetzt kann man mit begrenzten Kräften den Krieg entscheiden, mit voller Macht rein. Selber als Territorium nie Teil des Krieges gewesen, als Land intakt, als Finanzsystem intakt. Dieses Land tritt an und sagt, wir verlangen, wir bieten der Welt jetzt eine One World an, eine Welt. Worin soll sie bestehen? Sie soll bestehen darin, dass es keine ausschließenden, souveränen Machtzonen mehr gibt. Keine Kolonialreiche. Kein Wiederaufbau der Kolonialreiche. Sondern freie Konkurrenz zwischen lauter Nationen, die letzten Endes unter der Drohung und dem Schutz der USA stehen. Dieses Angebot machen die USA deswegen, weil sie sich sicher sind, sie als das kapitalistische Land mit dem zu dieser Zeit größten inneren Markt, deswegen mit den größten Kapitalgesellschaften, mit den produktivsten Fabriken, mit den modernsten Produkten. Dieses Land kann von einem offenen Weltmarkt bloß gewinnen. Alles, was ich vorhin in dem Punkt 1 gesagt habe, Handel und Wandel, ja, da ist man der Sieger als USA aus der Position raus. Kapitalexport, wer kann Kapitalexport machen? Wer hat überhaupt Kapital nach dem Krieg? Die Amerikaner. Deswegen kommt dann GM und Coca-Cola und Chase Manhattan überall hin. Und überall akkumuliert amerikanisches Kapital. Das ist die Idee der Amerikaner. Eine geeinte Welt ist ihr Mittel. Ist die Vorstellung. Und weil sie es ist, findet sie keine ungeteilte Zustimmung. Man weiß es ja, das Projekt der One World ist letzten Endes erstmal gescheitert. Die Sowjetunion hat gesagt, nein, zu diesen Bedingungen wollen wir keinen Verkehr. Sie hat sich widersetzt, sie hat gesagt, wir haben eigene Vorstellungen vom nationalen Aufbau, wir haben eigene Vorstellungen davon, wie wir in unserem Block kooperieren, mit uns nicht. Das Scheitern der One World war auf der anderen Seite aber die Bedingung dessen, dass die kapitalistische Welt sich überhaupt erstmal freiwillig diesem amerikanischen Angebot geöffnet hat. Die anderen kapitalistischen Staaten, eben im Wesentlichen die europäischen Mächte, die aus dem Krieg alle geschwächt hervorgingen, sahen sich alle nicht als Militärmächte in der Lage, der großen Landmacht Sowjetunion und ihrem revolutionären Impetus entgegenzutreten. Sie haben sich den Amerikanern untergeordnet, aber nicht als Vasallen, sondern aus eigenen Nationalinteressen heraus. Nur als Partner der Amerikaner konnte man gegen die Russen erst überhaupt selbstständig und dann auch noch frech werden. Man hat sich den Amerikanern untergeordnet, weil es im eigenen Interesse lag. Man hat dann durch eigene Beiträge zur Abschreckung der Sowjetunion sich das Recht erkauft, in der ganzen Welt kapitalistisch mitzukonkurrieren, ohne in der ganzen westlich beherrschten Welt kapitalistisch mitzukonkurrieren, ohne dass man die Regionen gleich selber beherrschen muss, in denen man geschäftlich auftritt. Und die Amerikaner haben von ihrer Seite her ihren Bündnispartnern auch Erfolge gelassen und lassen wollen, weil sie sie ja als potente Waffenbrüder gegen den Feind gebraucht haben. Also was wir jetzt als Weltordnung kennen, ist entstanden eigentlich im Westen. In dem Teil der Welt, in dem größeren Teil der Welt, der von den Amerikanern und der NATO beherrscht worden ist seit 1945. Und da sind alle supranationalen Institutionen und all diese Einrichtungen von Völkerrecht und so weiter etabliert worden. Und alles polemisch und mit der auch kriegerischen Spitze gegen die Sowjetunion und ihren Block. Wirklich global geworden ist diese Ordnung erst, seitdem sich die Sowjetunion belehren hat lassen, dass Kapitalismus wirklich die bessere Grundlage für eine große Staatsmacht ist. Die sind einfach neidisch gewesen darauf, wie viel die kapitalistischen Staaten aus ihren Leuten rausholen. Da hat Gorbatschow gesagt, bei uns ist Stagnation, wir müssen den Kapitalismus kopieren und am Schluss übernehmen, weil nur so hat der Staat eine stetig wachsende Machtgrundlage, die ihn immerzu mit Mitteln ausstattet. Die haben einfach den Kapitalismus bewundert und übernommen. So, jetzt ist die Weltordnung des Westens global. Jetzt erst gilt, das gelten die Prinzipien überall. Das ist die eine Seite. Jetzt ist also das, was man damals dann in den frühen 90er Jahren mit dem Wort Globalisierung bezeichnet hat, jetzt ist es passiert. Der Kapitalismus gilt weltweit und alle spielen, alle erklären sich bereit, zu den Konditionen mitzukonkurrieren, die nun mal gelten. Das ist die eine Hälfte der Wahrheit. Andere Hälfte der Wahrheit ist, das, was ich in der Überschrift angekündigt habe, zum dritten Teil. Es ist einfach ein unerträglicher Widerspruch, dass die Weltherrschaft was Kollektives sein soll. Jetzt wäre die NATO doch die weltbeherrschende Macht. Und ihre Ordnung gilt überall. Die Beteiligten haben es aber anders aufgefasst. Sie haben es so aufgefasst, dass der Wegfall, das Abtreten, das Abdanken der Sowjetunion eine Befreiung jeweils ihres nationalen Egoismus ist. Alle, die sich in ihrer Machtentfaltung durch die Russen behindert gesehen haben, sehen sich befreit durch das Abdanken der feindlichen Weltmacht. Die Amerikaner sagen, jetzt endlich sind wir die einzig überlebende Superpower. Jetzt endlich müssen alle Partner wirklich unserem Nationalinteresse sich zur Verfügung stellen. Die Amerikaner tun so wie, machen wir doch einfach weiter wie bisher. Dabei hat sich der Charakter dessen, was weitergemacht werden soll, völlig geändert. Vorher gab es einen gemeinsamen Feind und darin einen Grund, sich unterzuordnen. Jetzt sagen die Amerikaner, ordnet euch weiter unter, wir bestimmen die Sicherheitsbedürfnisse des Globus. Und die anderen entdecken auf einmal, dass sie Interessen und Sicherheitsbedürfnisse haben, die überhaupt nicht die amerikanischen sind. Und umgekehrt, die Amerikaner Feinde entdecken, die die Europäer überhaupt nicht schlimm finden. Schon der Irak war so ein Fall. Übrigens schon zweimal, der erste Irakkrieg und der zweite, war so ein Fall, wo die europäischen Staaten nicht der Meinung waren, das ist der Feind, mit dem können wir nicht mehr leben. Amerika ruft irgendeinen Staat zum Feind der Welt aus und verlangt, die anderen sollen sich hinter amerikanische Sicherheitsbedürfnisse stellen und damit sich zur Hilfstruppe dessen machen, dass Amerika weiterhin die unangefochtene Superpower ist, die allen diktieren kann, wo es lang geht, auch ihnen. Also auch diesen erstrangigen Hilfstruppen. Die Europäer haben es umgekehrt aufgefasst. Sie waren der Meinung, jetzt wird endlich Europa wieder vereinigt und die bloß europäische Wirtschaftsgemeinschaft kann endlich zu einer Weltmacht gemacht werden. Ja, Kanzlerin sagt, wir brauchen jetzt eine Armee, die ganze Zeit sagen sie schon, wir brauchen eine gemeinsame Außenpolitik. Die Europäer meinen es genau umgekehrt. Sie meinen, die Befreiung ist die Befreiung von ihre Befreiung, auch gegenüber den Loyalitätspflichten gegenüber den USA. So, und jetzt ist ein neuer Zustand eingetreten. Das, was als Weltordnung überkommen ist und in Institutionen noch fortexistiert, ist die Oberfläche, auf der ein Kampf um die wechselseitige, machtmäßige Instrumentalisierung der Partner entbrannt ist, der die Gemeinsamkeit schön langsam auflöst. Wenn man sich jetzt mal die Welt anschaut und sich die großen Absurditäten vornimmt, Deutschland führt Krieg oder halb in Afghanistan. Das ist so eine Kreation aus der heutigen Weltlage heraus. Warum tun die das? Hätte man vor dem Kanzler Kohl gefragt, willst du Afghanistan besetzen, erobern, Regime-Change in Afghanistan haben, der hätte gesagt, nein. Deutschland hatte nie Interessen in Afghanistan. Warum ist jetzt ein Krieg dort? Naja, weil 9/11 gewesen ist, weil Amerika gesagt hat, in diesem Staat wird die Führung, in diesem Staat der Al-Qaida ein Rückzugsgelände geboten und einen sicheren Hafen geboten hat. Dieser Staat wird kaputt gemacht, der kriegt eine neue Ordnung. Und die Europäer an dieser Stelle gesagt haben, ja, wenn Amerika die Welt neu aufrollt, dann dürfen wir nicht unwichtig werden, irrelevant werden. Also machen wir mit. So, jetzt machen Sie mit. Jetzt gehe ich Sie nach Afghanistan, ohne dass Sie dort irgendein Interesse haben. Weil Sie jetzt dort sind, haben Sie eins. Das Interesse, das Sie dort haben, ist sofort ein doppeltes. Einerseits, man will sich den Amerikanern wichtig und wertvoll machen, damit man als Bündnispartner anerkannt wird und Rücksicht erfährt durch die andere Macht, weil man wertvoll für sie ist, wie man es im Kalten Krieg gewesen ist. Dadurch, dass man wertvoll für sie ist, will man ihre Rücksicht erzwingen. Aber das ist bloß die halbe Wahrheit. Die andere Hälfte ist, man geht nach Afghanistan, um den Amis das Feld nicht einfach zu überlassen. Wenn in der Welt schon alles mit Militär neu umgestürzt und neu organisiert wird, dann will man selber mit dabei sein, dann will man selber Bastionen besetzen, damit es nicht über einen hinweggehen kann. Dann ist man in einer ISAF dort, setzt sich im Norden Afghanistans hin, zeigt Flagge, ist eine Militärmacht, über die die lokalen Mächte nicht hinweg können, schützt auf diese Weise die ungeliebte die Regierung Karzai, für die es im Land offenbar keine Interessenten gibt. Also das ist ein Interesse des Auslands, dass es die Regierung Karzai gibt. So, das tut man. Und sitzt im Norden und sagt, wir stiften Stabilität, wir machen wieder Aufbauteams und haben nichts zu tun mit der kriegerischen Aktion Enduring Freedom der Amis im Süden Afghanistans. Jetzt führt die NATO mit den Amis zusammen einen gemeinsamen Krieg und die Deutschen und die Franzosen und Italiener auch sind einfach nicht bereit, es für einen gemeinsamen Krieg zu halten. Ja, es gibt immer wieder Klagen, die Briten, die Kanadier, die Amis zahlen einen hohen Blutzoll. Also das ist der Sieg auch nicht umsonst zu haben. Sie bringen jede Menge Taliban um und haben auch selber Verluste. Und derweil sitzen die Deutschen und die Franzosen in ihren Revieren und sagen, sie haben mit dem Krieg nichts zu schaffen. So schaut inzwischen das Bündnis aus. Man ist dort halb um den Amerikanern die Bündnispartnerschaft zu beweisen und für sie wertvoll zu sein, halb um ihr Macht zu begrenzen. Deswegen übrigens, das sind auch die Gründe, warum dann keiner so genau weiß, warum er unbedingt hin muss. Also auch die Seite hat das ja. Der Krieg, ja, man ist dort, aber muss es wirklich sein? Diese komplizierten Kalkulationen, die haben ja nichts Einfaches im Sinn von, ein Staat hat ein Interesse an einem anderen Staat, er will ihn sich unterwerfen, dann tut das. Sondern das ist, um Bündnispartnerschaft zu beweisen, tut man es, aber man tut es nicht, damit die Amis freie Hand haben. Dann tut man es, damit die Amis mit einer selbstständigen anderen Macht in Afghanistan kalkulieren müssen. Dann müssen die das. Dann ist man bei der entscheidenden Schlacht nicht dabei. Das ist gut, weil dann ist man ja der Gute für die Afghanen. Man stiftet die Stabilität ohne Krieg. Das ist schlecht, weil man ist ja wieder bei der entscheidenden Sache nicht dabei. Aber wie viel wert wäre es denn, wenn man überhaupt dabei wäre? Alles das sind mit solchen Überlegungen wird im Moment Außenpolitik gemacht. Und alles das ist in der Frage, schicken wir die zwei Tornados runter oder nicht. Alles ist in dieser Frage abgehandelt worden. Und jetzt kommt raus, zwei Tornados. Das ist die Unterstützung für den Krieg. Ja, sie sind quasi Kriegsaktionen, weil die spähen ja die Stellungen der anderen aus. Aber sie schießen nicht. Ja, immer zu dieser Zeug. Was ist es? Es ist die Endphase einer Bündnispartnerschaft, in der der Umstand, dass jeder den anderen nur noch für sich instrumentalisieren will, die Bereitschaft zur Kooperation zerreibt. Gut, deswegen kriegt der Imperialismus langsam wieder mehr das Gesicht, das er mal gehabt hat und das ein halbes Jahrhundert hinter dem Bild von Weltordnung, Weltrechtszustand, UNO so ein bisschen verblasst ist. Jetzt mache ich mal Schluss damit. Aber wir können gleich noch über den G8-Gipfel in Heiligendamm sprechen, um auch da den Irrtum, den dieser Gipfel von Seiten seiner Gegner auf sich zieht und den Stand der Welt, den der Gipfel auch zeigt, anzusprechen. Gut, es war eine lange Rede. Es war aber angekündigt, es muss jetzt mal lang sein, ausnahmsweise länger als sonst. Ist auch demotivierend fürs Diskutieren, soll es aber nicht sein. Jetzt machen wir einen Augenblick Pause. Gibt es denn Anfragen, Wortmeldungen, Widerspruch? Oh ja, ich tu mal rein. Ja, ja, das sind zwei jetzt gleichzeitig für mich, das ist mir auch gleichgültig. Ich fange mit dem Rechtern an und dann dich. Ja. Ja. Sprich laut und nach hinten, ich höre es immer.
Ich verstehe es nicht ganz so, die Staaten sagen, wir wollen uns die Macht vermehren. Also es ist mir klar, dass der Staat sagt, wir wollen die Macht vermehren und nehmen dafür die Kapitalismus als Mittel. Und das Kapital vermehrt sich jetzt und wächst und stößt jetzt an die Landesgrenzen. Also muss ich zwangsweise so schaffen, dass ich mein Kapital über die Landesgrenzen hinaus vermehren kann. Beziehungsweise das Kapital hat der Kapitalisten. Aber so sagt der Staat überhaupt, ich will jetzt eine stärkere Machtposition bekommen. Also wie kommt der Staat darauf, dass ich muss jetzt halt vom Westen mit den anderen Staaten irgendwie eine starke Position erlangen?
Das Argument war, ihm leuchtet schon ein, wenn der Zweck mal der ist, dass ein Staat seine eigene Reichtumsquelle fördert, als kapitalistischer Staat das Wachstum will, dass er dann über die Grenzen hinaus, also dass er dann den Grenzen des Trennenden nehmen, andere Nationen als Geschäftsplatz erschließen und das Wachstum seiner Wirtschaft auf die Weise Wachstumsgelegenheiten schaffen muss. Das leuchtet ihm schon ein. Seine Frage geht darauf, warum macht er das überhaupt? Ja? Also die Frage, die geht weit vor. Die geht weit vor, eigentlich geht sie auch vor dem Kapitalismus vor. Gehen wir mal einen Augenblick beim Antworten noch nicht vor dem Kapitalismus vor. Bleiben wir bei der Gesellschaftsordnung, die es hier gibt. Da ist die Wirtschaft einerseits Staatsprodukt. Es ist die Ordnung des Eigentums, die erstmal mit der Hoheit und mit Gewalt durchgesetzt werden muss, auch historisch durchgekämpft werden musste gegen vorherige Formen der Verfügung und Formen der Herrschaft, die es nun mal gibt. So, und diese Grundlage zum Blühen bringen, ist in der modernen Gesellschaft einerseits ein Dienst an der Grundlage, es ist das, was die Privaten wollen, ja, dass die Wirtschaft funktioniert, dass sie wächst, bis hin zu die Gewerkschaften wollen, dass Arbeitsplätze entstehen. Und es ist zugleich der Dienst der Grundlage am Staat, denn dann sprudeln die Steuerquellen, dann sind die Mittel vorhanden, mit denen der Staat sein Programm betätigen kann, zunächst mal nach innen und außen gleichermaßen. Diese Gleichheit ist, also die Gleichheit, dass der Dienst an der Grundlage zugleich der Dienst an sich ist, das ist sozusagen das Moderne an dieser Gesellschaftsform. Und nur auf der Basis kann es sowas wie Demokratie geben. Dass nämlich ein Staatsprogramm die Benutzung der Gesellschaft als Grundlage des Staates identisch ist damit, im Erfolgsfall zusammenfällt mit, und das nützt auf der Grundlage, dann entstehen Umsätze, dann entsteht Wachstum, dann entstehen Gewinne, dann entsteht Privatreichtum, dann entstehen sogar Löhne. Also diese Gleichung, das ist die moderne Errungenschaft. In vorkapitalistischen Zeiten hat der Chef, der König, auch die Gesellschaft als seine Basis benutzt. Und den Satz habe ich, glaube ich, vorhin schon mal gesagt, er hätte nicht herrschen brauchen, wenn er sie nicht benutzen wollte. Bloß herrschen für gar nichts, das ist Quatsch. Herrschaft heißt immer, die Untertanen zu was zwingen, was die von selber nicht wollen. Zu einem Dienst an der Herrschaft. Da ist es in anderer Weise auseinandergefallen. Den Dienst der Untertanen erzwingen, also der Herrschaft nützen, hat oft nach der Seite der Untertanen die Seite gehabt, ihre Produktion schmälern oder kaputt machen. So, Kapitalismus ist jetzt die Gesellschaft, in der, übrigens, letztlich waren es ja die Könige, die sich dazu bekehrt haben, dass das besser ist, in der die Grundlage selber Privatreichtum erzeugt, an dem sich der Staat per Steuern bedienen kann, deswegen es ein Bedürfnis der Privaten ist, dass Wachstumsgelegenheiten da sind und zugleich identisch damit ein Bedürfnis der Hoheit, dass sie ihre Grundlage zum Wachstum bringt als Grundlage. So, wenn wir mal so weit sind, ist es gar kein rechtlicher. Und warum wollen Sie das über die Landesgrenzen hinaus? Naja, weil die Landesgrenzen als Grenzen des Wachstums der Grundlage entdeckt werden.